Stell dir das mal vor, du hast einen Master of Science in Wirtschaft. Du verbringst wirklich Jahre deines Lebens damit, in der Selbstständigkeit, so Webprojekte, Medien-Audio-Produktion für Kunden auf absolute Effizienz zu trimmen.
Mhm. Alles komplett durchoptimiert.
Genau. Dein ganzer Alltag besteht aus Skalierbarkeit, Zielgruppenanalysen, irgendwelchen Deadlines. Du funktionierst quasi wie so ein perfekt geöltes Uhrwerk. Und dann, und das ist der Wahnsinn, quasi über Nacht, reißt du dieses gesamte extrem stabile Fundament einfach ein.
Ein kompletter Cut.
Ja, du schließt dich ein, schreibst auf einmal einen zweiminütigen Dance-Pop-Track namens NPC Vibes und veröffentlichst direkt daneben extrem verletzliche italienische Balladen über die innere Zerrissenheit der modernen Gesellschaft.
Das ist wirklich ein radikaler Systemreset. Das ist so dieser Moment, in dem jemand beschließt, okay, ich wohne nicht mehr in dem Gebäude, das ich jahrzehntelang gebaut habe. Ich ziehe jetzt in den Wald, um zu sehen, ob ich da überhaupt noch atmen kann.
Ja, krasses Bild. Und willkommen zu dieser neuen akustischen Erkundungsreise. Wir wollen heute genau dieses Phänomen sezieren. Es geht uns um die Anatomie einer völlig radikalen, künstlerischen und auch persönlichen Neuerfindung.
Absolut. Und wir haben da ja einiges vor uns.
Ja, massig Material. Also vor uns liegt ein riesiger Stapel an Quellen. Wir haben alte Zeitungsartikel aus dem Jahr 1995. Wir haben seine offizielle Webseite, persönliche Blog-Einträge, dann sehr tiefgründige philosophische Essays aus den Jahren 2025 und 2026 und natürlich die Musik, also die aktuelle Diskografie von Rob Bevilacqua.
Und weißt du, wenn man diese Quellen so chronologisch nebeneinander legt, dann liest sich das gar nicht wie so eine klassische Musikerbiografie.
Nee, überhaupt nicht.
Das ist viel mehr wie das psychologische Protokoll einer Befreiung, würde ich sagen. Wir haben es hier echt mit fast 3 Jahrzehnten Material zu tun, das unglaubliche Brüche aufweist.
Und genau da setzen wir an. Unsere Mission für diese heutige Tiefenanalyse ist es, das Warum hinter all diesen Brüchen zu verstehen. Also wie findet jemand, der so tief in dieser rationalen, kundenorientierten Geschäftswelt steckte, nach einer globalen Krise zu einer derart ungefilterten Stimme zurück?
Mhm. Um das zu begreifen, müssen wir aber, glaube ich, erstmal den Kontrast aufbauen.
Richtig, denn Rob Bevilacqua ist ja kein Neuling, der gestern erst beschlossen hat, so, ich mache jetzt mal Musik. Der Mann bringt über 30 Jahre musikalische Erfahrung mit.
Wahnsinn eigentlich.
Ja, er ist Keyboarder, er ist Gitarrist und er ist autodidaktischer Produzent.
Und ich glaube, dieses autodidaktische Element, das ist hier extrem entscheidend. Wenn man sich nämlich alles selbst beibringt, dann entwickelt man ja keine so standardisierte Herangehensweise, wie man sie auf Konservatorien lernt.
Sondern?
Sondern eine viel instinktivere Sprache. Man probiert einfach aus, was funktioniert und was sich emotional richtig anfühlt.
Ja, voll. Und das hat er auch echt schon früh bewiesen. Also ich habe hier diesen alten Artikel aus der Nürtinger Zeitung. Der ist von März und April 1995.
Okay, das ist lange her.
Ja, voll. Damals wurde er da als der Dancefloor aus Neufen besprochen. Die Journalisten haben damals darüber geschrieben, wie er klassische und moderne Musikstile zu tanzbaren Kompositionen verbindet.
Ah, okay.
Er war also schon Mitte der 90er jemand, der so scheinbare Gegensätze, also Klassik und Dancefloor, irgendwie zusammengezwungen hat.
Ja, und da sieht man eigentlich schon den Kern seines späteren Schaffens. Also diese absolute Weigerung, sich für eine einzige Schublade zu entscheiden.
Mhm. Allerdings kam mir danach diese massive Zäsur, das Wirtschaftsstudium, dann der Master of Science als Economist, der Schritt in die Selbstständigkeit.
Wo Musik plötzlich zum Business wurde.
Genau. Er tauchte in so eine Welt ein, in der Musik und Audioproduktion plötzlich reine Dienstleistungen waren. Und in so einem Umfeld geht es halt nicht mehr um den eigenen künstlerischen Ausdruck. Es geht darum, die Vision eines anderen zu erfüllen, den Kunden glücklich zu machen. Ja, und auf seiner Webseite wird auch ganz offen beschrieben, was dann diesen Ausbruch aus dieser Dienstleistungsmentalität ausgelöst hat. Da steht wirklich dieser eine Satz: Corona stellte alles auf den Kopf.
Mhm, der Moment des absoluten Stillstands.
Genau, eine völlig unfreiwillige Pause. Er wurde in die Isolation gezwungen, er stand still. Und in der Wirtschaft, da kennst du dich ja aus, da versucht man in so einer Situation normalerweise Prozesse zu optimieren, oder?
Ja, oder man wartet ab, bis der Markt sich erholt, man versucht irgendwie effizient zu bleiben.
Aber er macht das genaue Gegenteil. Er nutzt diese Zeit, um wirklich jeden einzelnen Schritt der Musikproduktion wieder selbst in die Hand zu nehmen. Also das Texten, das Einspielen der Instrumente, den Gesang. Alles.
ohne fremde Hilfe.
Komplett ohne. Keine fremde Hilfe, keine Kompromisse. Für mich ist das also, wenn ich das so lese, denke ich an so einen Sternekoch. Weißt du, einer, der ein riesiges Luxusrestaurant hat.
Mit einer riesigen Brigade an Köchen, alles durchgetaktet.
Ja. Und dann macht er den Laden plötzlich dicht und kocht ganz allein im Wald über einem offenen Feuer. Also so zurück zum absoluten Instinkt. Lass uns das mal aufdröseln. Was passiert da psychologisch?
Er selbst nennt diese Phase in seinen Texten ja eine Zeit der Stille. Und aus einer psychologischen Perspektive war diese Isolation echt das zwingende Fundament für seinen heutigen Ansatz.
Inwiefern?
Naja, wenn du jahrelang in der Medienproduktion für Kunden arbeitest, hast du doch ständig die Stimmen der Branche im Kopf. Was ist gerade der Trend? Was will der Algorithmus von mir? Was verkauft sich gut?
Ah, verstehe. Der Lärm von außen.
Ganz genau. Um seine eigene, echte Stimme wiederzuhören, musste er diesen ganzen Lärm radikal aussperren.
Was ja in der Wirtschaftswelt völlig widersinnig ist. Da geht es permanent um Skalierbarkeit. Man lagert Aufgaben aus, man wird effizienter. Aber was er hier macht, ist ja bewusste Antiskalierung.
Ja, er wird zur absoluten Manufaktur.
Richtig. Er verbringt Stunden mit einem einzigen Text oder nur mit einem Instrument. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das ein Albtraum, völlig ineffizient. Aber es scheint für ihn so der einzige Weg zu sein, die Kontrolle über seine eigene Authentizität zurückzugewinnen.
Das ist eine sehr treffende Beobachtung von dir. Er entzieht der Musik quasi ihren Status als Produkt. Es gibt dazu auch einen super erhellenden Gedanken von ihm. Er formuliert das mal so, dass Musik für ihn wie ein Blitz ist.
Ein Blitz?
Ja, ein elektrisches Licht, sagt er. Ein Licht, das durch ihn hindurch in die Welt fließen muss. Das ist dann keine Dienstleistung mehr. Das ist ein existenzieller Drang. Die Musik passiert einfach mit ihm, nicht für irgendeinen Markt.
Und dieses elektrische Licht, das sucht sich dann ja auch extrem unterschiedliche Wege nach draußen. Rob ist ja in Deutschland geboren, hat aber italienische Wurzeln.
Mhm.
Und er veröffentlicht jetzt, Stand Mai 2026, Musik in drei verschiedenen Sprachen, also auf Deutsch, Englisch und Italienisch. Er mischt das komplett durch.
Wobei die Wahl der Sprache bei ihm weit mehr ist als nur so eine Frage der Reichweite.
Ja.
Ja. Jede Sprache funktioniert bei ihm wie ein spezifisches, emotionales Werkzeug, fast wie ein eigenes Instrument. Wenn man die Quellen analysiert, fällt echt auf, dass er gesellschaftskritische Schärfe ganz anders transportiert als diese tief verletzlichen persönlichen Erinnerungen.
Oh, das lässt sich an seinen englischen Veröffentlichungen sehr gut demonstrieren, finde ich. Also lass uns mal auf den Song Rise schauen.
Ein sehr starker Track.
Da beschreibt er diesen Prozess, alte Lasten abzuwerfen. Und der Text ist unglaublich bildhaft. Er singt, I woke up heavy with dust on my shoes. My window was gray and I was gray too. Also so eine totale Schwere.
Mhm.
Und dann beschreibt er diesen alten Schmerz wie einen Stein, den er in seiner eigenen Handfläche hält. I held that old hurt like a stone in my palm.
Diese Metapher mit dem Stein in der Handfläche, die ist extrem vielschichtig.
Weil ein Stein einen nach unten zieht?
Das auch, er hat Gewicht, ja. Aber das Entscheidende an diesem Bild ist doch die Freiwilligkeit.
Ah, man hält ihn selbst fest.
Genau, man klammert sich an diesen Schmerz. Vielleicht, weil er einem vertraut ist oder weil er einem über Jahre hinweg so eine Art Identität gegeben hat. Und irgendwann musst du die bewusste Entscheidung treffen, die Hand zu öffnen und den Stein einfach fallen zu lassen.
Und erst dann ist dieser Aufstieg, dieses Rise über die Wolken, überhaupt machbar.
Richtig.
Okay, aber da muss ich jetzt mal reingrätschen. Mich hat bei der Analyse der Texte nämlich ein anderer englischer Song extrem irritiert. Der Song heißt As It Comes. Da geht es um das Leben in den Zwischenräumen, also in die In-Between.
Ja, ich ahne schon, worauf du hinaus willst.
Ja, also hört dir das an. Er singt. If it bends, let it bend. If it breaks, let it break.
Mhm.
Und wenn ich das lese nach all den Jahren, in denen er als Unternehmer alles kontrollieren musste, da klingt das für mich ehrlich gesagt ein bisschen nach Aufgeben. So nach dem Motto, ich kann eh nichts mehr steuern, also lasse ich die Dinge eben zerbrechen. Hat er nach der Krise einfach resigniert?
Das ist genau das, was man im allerersten Moment denkt. Dass dieses Let it break eine Kapitulation ist.
Ist es nicht?
Nein, überhaupt nicht. Wenn wir das mit seinem ganzen philosophischen Hintergrund verknüpfen, sehen wir da das genaue Gegenteil von Resignation. Das Faszinierende hierbei ist, dass er eigentlich hochgradig bewusste Akte der Resilienz beschreibt.
Okay, erklär mir das.
Schau mal, wer jahrelang versucht, in so einer harten Geschäftswelt jedes noch so kleine Risiko zu minimieren und alles zwanghaft zusammenzuhalten, der verbraucht doch all seine Energie nur im Kampf gegen das Zerbrechen.
Ja, das stimmt. Man ist ständig angespannt.
Genau. Und zu akzeptieren, dass Dinge auch mal zerbrechen dürfen, let it break, das erfordert eigentlich massive innere Stärke. Erst wenn du die Scherben akzeptierst, kannst du daraus wieder etwas Neues, etwas wirklich Authentisches bauen.
Ah, okay. Er wehrt sich also nicht mehr gegen die Schwerkraft, sondern er nutzt sie quasi.
Ganz genau.
Und diese Akzeptanz der eigenen Verwundbarkeit, die fühlt uns ja eigentlich direkt zu seinen italienischen Songs.
Ja.
Weil die fühlen sich für mich nochmal eine ganze Ecke persönlicher an.
Absolut.
Also in dem Song Mili Porto con me, was man ja mit Ich nehme sie mit mir übersetzen kann, da geht es um sein inneres Kind.
Ja.
Er beschreibt da ein Kind, das in der Vorstadt die Zukunft an die Wände gemalt hat. Und dann singt er davon, dass er diese Kindheitsträume wie ein Zuhause in einem Rucksack durch die Welt trägt.
Ja, und er nutzt das Italienische hier ganz, ganz bewusst für diesen Blick nach innen. Die Sprache seiner eigenen Wurzeln wird quasi zum Schutzraum für dieses innere Kind.
Ein schönes Bild.
Und der Rucksack symbolisiert ja, dass man seine Träume nicht mehr an irgendeinen physischen Ort binden muss. Man nimmt seine eigene Essenz einfach überall hin mit. Als so eine Art inneren Kompass in einer Welt, die sich permanent verändert.
Und diese Welt, die beschreibt er in einem anderen italienischen Song, in Cuori Aperti, also offene Herzen, ziemlich schonungslos. Er spricht da von den Anime Profonde, den tiefgründigen Seelen.
Mhm.
Er beobachtet da eine Gesellschaft, in der die Menschen wie so unsichtbare Masken tragen und ihre Augen verschließen. Und diese tiefgründigen Seelen, die spüren alles und wandeln in so eine Art Isolation durch diese komplett maskierte Welt.
Ja, dieser krasse Kontrast zwischen den fühlenden Seelen auf der einen Seite und dieser maskierten, rein funktionierenden Gesellschaft auf der anderen, das ist wirklich das zentrale Nervensystem seiner aktuellen Arbeit.
Er thematisiert da richtig die Einsamkeit, oder?
Ja, eine Einsamkeit, die zwangsläufig entsteht, wenn man sich weigert, emotional abzustumpfen.
Aber das Faszinierende an dieser extrem tiefen, ja, melancholischen Ader ist für mich, dass er musikalisch gar nicht in so einer dunklen Ecke stehen bleibt.
Nee, überhaupt nicht.
Wenn man sich nämlich seine Blog-Einträge aus dem Frühjahr 2026 ansieht, dann liest man da plötzlich von wirklich beachtlichen Radioerfolgen.
Ja, Wahnsinn eigentlich.
Er landet mit einem Latin-Pop-Song namens Mi Guapa im Radio. Der Track wurde im März 2026 zum Beispiel bei Radio Darmstadt von Michael Geisser moderiert. Der lief bei Die Neue Welle und auch im Stadtradio Göttingen. Er transportiert also all diese wahnsinnige Tiefe auf einmal in so einem Gute-Laune-Appeal, der komplett massentauglich ist.
Und das zeigt einfach, wie sehr er sein Handwerk als Produzent beherrscht.
Ja, voll.
Er verwebt da diese ganz schwere existenzielle Thematik mit einer totalen Leichtigkeit. Er beweist quasi, dass man mit einem völlig vernarbten, offengelegten Herzen trotzdem noch tanzen kann.
Ja, sehr schön gesagt.
Und diese Fähigkeit, die Masken musikalisch abzustreifen, ohne den Hörer direkt zu erdrücken, die führt uns eigentlich direkt zu dem theoretischen Fundament, das er in seinen ganzen Essays aufgebaut hat.
Oh ja, die Essays. Die aus den Jahren 2025 und 2026, die sind wirklich das Herzstück, um seine Denkweise zu entschlüsseln. Also, wenn du uns gerade zuhörst und dich manchmal fragst, warum sich der Alltag eigentlich oft so extrem erschöpfend anfühlt, da liefert Rob im August 2025 in seinem Text Erwachen eine wirklich steile These dazu.
Und die hat es in sich.
Ja. Er schreibt da: Die Welt stirbt nicht an äußerer Zerstörung, sondern weil sie sich selbst nicht mehr trägt.
Er diagnostiziert da im Grunde einen kollektiven Systemausfall.
Mhm.
Dieses sich selbst nicht mehr tragen bezieht sich auf den Verlust der emotionalen Statik in unserer ganzen Gesellschaft. Wir optimieren unsere Hülle permanent, aber das Fundament, das bröckelt einfach weg.
Und er macht das auch extrem konkret an der digitalen Welt fest. Seine Kernbotschaft in diesem Essay lautet einfach: Du bist mehr als ein Profil.
Ein sehr starker Satz.
Er warnt davor, dass wir mit Vollgas ins Nichts fahren. Und wer das tut, der wird bald merken, dass dieses ganze Rauschen, das wir online haben, nur das Echo einer Welt ohne Seele ist. Er fordert da richtig, dass wir das Herz wieder als ein Instrument begreifen müssen, nicht nur als so ein medizinisches Organ, das uns halt am Leben hält.
Weißt du, die Kritik an diesen Profilen, die ist besonders spannend, wenn man bedenkt, woher er kommt.
Von der Webproduktion.
Exakt. Der Mann hat jahrelang in der Web- und Medienproduktion gearbeitet. Der hat selbst Profile, Marken und digitale Identitäten für Kunden aufgebaut.
Er kennt das Spiel.
Er weiß besser als viele andere, wie wahnsinnig flach diese Konstrukte sind. Die Rückkehr zur Seele ist für ihn also kein irgendwie esoterisches Konzept. Das ist die einzige Überlebensstrategie gegen dieses ganze Rauschen.
Aber wie schmerzhaft diese Strategie sein kann, das formuliert er dann im April 2026 in einem anderen Essay. Sulla riconoscenza delle anime, also über die Anerkennung oder das Erkennen von Seelen.
Ein sehr harter Text.
Er schreibt dort über den tiefsten Schmerz, den ein Mensch überhaupt erfahren kann. Und zwar
von jemandem verletzt zu werden, der einen wirklich sieht.
Er nennt das den Fall ins älteste Dunkel.
Das ist so ein universelles Ding, oder? Jeder Mensch sehnt sich irgendwie danach, hinter seiner Maske endlich mal erkannt zu werden.
Ja, natürlich.
Aber wenn genau diese Person, die deine Maske durchdringt, dir dann Wunden zufügt, dann trifft das halt nicht mehr dein Profil. Dann trifft das direkt deine eigentliche Substanz.
Ja.
Das ist dieser Schmerz, von dem er spricht. Aber das Bemerkenswerte an dem Essay ist ja seine Schlussfolgerung daraus.
Genau, er sieht in dieser Wunde nämlich keine Endstation. Er beschreibt diesen tiefen Schmerz als eine Tür. Er sagt, es ist ein Ereignis, das dich einfach zwingt, dich selbst vollkommen ehrlich anzusehen. Und zwar ohne Rachegefühle. Man geht stattdessen weiter mit Narben, ja, aber mit Licht in den Augen.
Und das ist wieder diese ultimative Form der Akzeptanz, die wir vorhin schon bei Let It Break hatten.
Stimmt. Ja?
Er argumentiert, dass bestimmte Seelen nicht in unser Leben treten, um uns einfach nur sanft zu lieben, sondern sie treten in unser Leben, um uns in Brand zu setzen und uns aufzuwecken.
Der Schmerz als Katalysator.
Der Schmerz ist der Katalysator für das Erwachen. Ganz genau.
Und im April 2025 schreibt er in Das Ziel ist der Weg, dass man genau deshalb ohne Plan durch die Straßen laufen muss und das Chaos der Welt akzeptieren soll. Jeder Fehler sei ein Schritt nach vorn, weil, und das ist ein wahnsinnig schönes Zitat, finde ich, die Sterne den Plan kennen.
Wunderschön.
Das ist alles hochgradig philosophisch, es ist tiefgründig, es ist eine glasklare Absage an diese ganze oberflächliche, funktionierende Welt.
Aber ich höre da an deinem Tonfall, dass du ein Problem mit diesem Bild hast, oder?
Okay, erwischt. Ja, ich habe ein massives Problem damit. Und zwar, wenn ich mir den Rest der Quellen ansehe.
Aha.
Also hier wird es wirklich extrem interessant. Ich lese da all diese tiefgründigen Texte über Seelen, über den Widerstand gegen diese Profilkultur, über das Ablegen von Masken.
Ja.
Und dann schaue ich mir seine Veröffentlichungen aus dem Jahr 2026 an. Und was finde ich da? Zwei brandneue Dance-Pop-Singles.
Oh ja.
Die eine heißt TikTok Superstar und ist exakt 1 Minute 57 Sekunden lang. Und die andere heißt NPC-Vibes, also Non-Playable-Character-Vibes, und geht 2 Minuten 5.
Ja, das ist der Punkt, an dem man erstmal stutzt.
Also, hallo? Widerspricht das nicht allem, absolut allem, was er in den Essays schreibt? Verkauft er hier seine ganze Philosophie für diese extrem kurzen Social-Media-Aufmerksamkeit-Spannen? Ist das bittere Ironie oder ist es einfach nur heuchlerisch?
Also auf dem Papier sieht das wirklich aus wie ein eklatanter Widerspruch, da gebe ich dir völlig recht. Der tiefgründige Essayist liefert plötzlich Futter für exakt den Algorithmus, den er doch eigentlich so heftig kritisiert.
Genau. Warum tut er das?
Aber wenn wir uns den Mechanismus dahinter ansehen, dann ist das überhaupt kein Verrat an seiner Philosophie. Es ist eigentlich ihre konsequenteste Umsetzung.
Okay, das musst du mir erklären.
Schau mal, Rob verachtet diese maskierte Welt, das wissen wir. Aber er ignoriert sie nicht. Jemand, der in NPC-Vibes über Menschen singt, die wie ferngesteuerte Nebenfiguren in einem Videospiel durchs Leben laufen.
Ja.
Der nutzt doch ganz bewusst die Ästhetik genau dieser Kultur, um sie von innen heraus bloßzustellen.
Ah, er infiltriert also das System quasi?
Exakt.
Er liefert den perfekten, super kurzen Dance-Track für TikTok. Aber wer dann wirklich auf den Text hört, der merkt plötzlich, ey, Moment mal, Ich werde hier gerade massiv kritisiert.
Und genau dieser Subtext macht es so brillant. Er bedient sich einfach der Werkzeuge seiner Zeit, also diese ganz kurzen Laufzeiten, diese treibenden Beats, um eine total subversive Botschaft zu platzieren. Und da schlagen wir eigentlich den Bogen komplett zurück ins Jahr 1995.
Zu dem Dancefloor aus Neufen.
Genau. Damals hat er Klassik und Dancefloor gemischt. Zwei Welten, die nicht zusammenpassen. Heute mischt er existenzielle Gesellschaftskritik mit Dance-Pop.
Wahnsinn.
Er testet quasi, ob die Hörer bereit sind, mal hinter die Fassade von so einem scheinbar simplen Track zu blicken. Es ist wie ein musikalisches, trojanisches Pferd.
Das wirft echt ein völlig neues Licht auf diese ganze Transformation.
Ja, absolut.
Wahnsinn. Dann lass uns das doch mal für unsere Zuhörer prägnant zusammenfassen, was wir auf dieser akustischen Reise heute alles entdeckt haben. Wir sehen hier einen Mann, der vor 30 Jahren als Dancefloor-Pionier anfing, der dann extrem tief in diese ganzen Strukturen der Wirtschafts- und Geschäftswelt abtauchte, das Funktionieren total perfektionierte, bis eine globale Pandemie diesen Kreislauf radikal unterbrach.
Und in diesem erzwungenen Stillstand hat er sich dann bewusst gegen die Rückkehr in die alte Maschinerie entschieden.
Mhm.
Er hat dieses Vakuum genutzt, um sich die Kontrolle über jeden einzelnen kreativen Schritt zurückzuerobern.
Ein Künstler, der heute dreisprachig arbeitet, um für jede Emotion das richtige Werkzeug zu haben. Der über alte Schmerzen singt, die man wie so Steine freiwillig festhält. Über innere Kinder, die in Rucksäcken leben. Und über offene Herzen in einer Welt, die komplett voller Masken ist.
Ja.
Er verfasst diese superkomplexen Essays über den kollektiven Burnout unserer Gesellschaft und konterkariert diese Schwere dann im nächsten Moment mit so tanzbarem Latenpop oder provokanten, extrem kurzen Dance-Tracks.
Und er macht das alles nicht für die Industrie. Er macht es, weil Musik für ihn dieser Blitz ist, der einfach nach draußen muss.
Richtig.
Und genau hier kristallisiert sich doch heraus, warum diese ganze Untersuchung heute weit über die bloße Biografie von einem Musiker hinausgeht.
Also die Relevanz für jeden von uns.
Ganz genau. Wir alle navigieren doch durch eine Welt, die extrem viel von uns fordert. Und wenn du uns gerade zuhörst und dich in diesem Bild irgendwie wiederfindest, also dieses ständige Pflegen von digitalen Profilen, das Tragen von Masken im Berufsalltag, das ununterbrochene Funktionieren müssen, dann liefert Robs Weg eine wirklich unbequeme, aber wahnsinnig wichtige Erkenntnis.
Nämlich?
Manchmal muss man alle externen Anforderungen wirklich gnadenlos abschneiden, um die eigene Frequenz überhaupt erst wieder wahrnehmen zu können. Man muss dieses durchgetaktete Gebäude mal einreißen, weil man ansonsten nie herausfindet, wer man ohne dieses Konstrukt eigentlich ist. Schmerz oder Stillstand sind nicht das Ende. Sie sind oft die einzige Tür, die einen aus diesem ganzen Lärm herausführt.
Und genau an dieser Tür lassen wir dich heute am Ende unserer tiefen Analyse stehen. Wenn du heute Abend mal in den Spiegel schaust und die Welt um dich herum für so einen Moment still wird, welchen Teil deiner eigenen, vielleicht längst vergessenen Träume trägst du eigentlich noch unentdeckt als unsichtbares Gewicht in deinem Rucksack mit dir herum? Und welcher Schmerz, den du bisher als eine massive, unüberwindbare Wand in deinem Leben betrachtet hast, war in Wahrheit vielleicht immer nur eine Tür, durch die du einfach nur mutig hindurchgehen musstest? Denk mal drüber nach. Bis zur nächsten Erkundungsreise.